Wir fahren jetzt weiter in Johannes 13. Wir haben die Verse 1 bis 3 schon angeschaut. Aber ich lese nochmals des Zusammenhangs wegen. Vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte. Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu überliefern, steht Jesus, wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Zu Vers 3 noch eine Bemerkung bezüglich: steht Jesus, wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte. Dazu aus Johannes 10, Vers 18, wo der Herr Jesus seine Macht deutlich macht auf eine überraschende Art und Weise. Schon ab Vers 17: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen, und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Der Jesus als Mensch hat die ganze Macht in seine Hände gelegt bekommen. Und diese Macht beinhaltete auch, dass er sein Leben geben konnte und das Leben wieder nehmen konnte. Das heißt mit anderen Worten, die Menschen, die ihn umgebracht haben, und das wird deutlich gesagt in der Apostelgeschichte, dass die Feinde ihn ans Kreuz gebracht haben und dass sie ihn getötet haben. Apostelgeschichte 2 und 3. Aber hier wird klar gemacht, das hätten sie nie gekonnt, wenn der Herr nicht aktiv sein Leben gegeben hätte. Und auch da, als die Spötter vor dem Kreuz standen und sagten, wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Natürlich hätte er das gekonnt. Aber er wollte es nicht. Er hat die Seinen geliebt bis ans Ende, bis in den Tod. Und hat eben sein Leben hingegeben. Und das ganz Erstaunliche ist ja das. Nach dieser Kreuzigung, die ja zu einer völligen totalen Erschöpfung führt. Das ist eine völlig durchdachte Art der Todesqual, die dazu führt übrigens, dass eine Funktion des Körpers nach der anderen zusammenbricht. Aber wir lesen, als der Herr Jesus gesagt hatte, es ist vollbracht, und dann bezeugen die Evangelien, dass er mit einem lauten Ruf gestorben ist. Das ist nicht jemand, der kaum mehr einen Ton herausgeben konnte, sondern in dieser Kraft ein lauter Ruf: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und dann starb er. Er hat sein Leben gegeben. Und was dann weiter so überwältigend ist, er hat das Leben auch wieder an sich genommen. Das heißt, weil er Gott ist von Ewigkeit und auch nie aufgehört hat, Gott zu sein. Er wurde Mensch. Und so war er dann Gott und Mensch in einer Person. Und als Mensch hat er sich erniedrigt und alles hat der Vater ihm in seine Hände gegeben als Mensch. Aber am dritten Tag hat er sich selber wieder auferweckt. Das ist die Aussage hier in Johannes 10. Habe Gewalt, das Leben zu lassen, habe Gewalt, es wieder zu nehmen. Natürlich steht in Römer 6, dass der Herr Jesus durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt worden ist. Und in 1. Petrus 3 wird gesagt, dass der Herr Jesus dem Fleische nach getötet wurde, als Mensch getötet wurde, aber im Geist, also durch die Kraft des Geistes, ist er wieder lebendig gemacht worden. Das heißt nichts anderes als in der Auferstehung hat der dreieine Gott gewirkt. Die Herrlichkeit des Vaters hat ihn auferweckt, die Kraft des Heiligen Geistes hat ihn auferweckt, aber es gilt auch, dass er als Sohn Gottes souverän das Leben wieder an sich genommen hat. Und das steht hier in Johannes 13, gerade bevor diese ganze schreckliche Leidensgeschichte kommt, um klarzumachen, es war nicht einfach irgendein Schicksal und ein menschliches Schicksal, sondern er hatte alles in der Hand. Und er war von Gott ausgegangen und würde wieder zu Gott zurückkehren in die himmlische Herrlichkeit. Und dann, Vers 4, haben wir eben dieses Abendessen. Und wir haben gesehen, das Abendessen begann natürlich schon mit all diesen Punkten beim Passaseder, was zur Vorspeise gehört. Und da ist eben der Judas mit dabei. Nun beginnt der Herr Jesus, die Füße zu waschen. Und das ist sehr erstaunlich, denn in dieser Kultur war es ganz normal, wenn man auf Besuch ging, wurde den Gästen dieser Service angeboten, dass meistens ein Sklave aus dem Haus, wenn man bei reichen Leuten eingeladen war, ein Sklave die Füße der Gäste wusch. Das gehörte einfach ganz normal dazu. Es war auch eben üblich in Israel, dass man mit Sandalen ohne Socken herumlief und eben durch das Herumgehen in der Natur wurde man und auch in den Städten wurden die Füße verstaubt und darum war das eine geschätzte Geste, wenn man als Gast so die Füße gewaschen bekam. Und hier hatten ja Johannes und Petrus die Aufgabe, alles für das Abendessen zuzurichten. Und die haben das auch gut gemacht, aber offensichtlich haben sie den Service, Füße waschen, nicht angeboten. Und plötzlich steht der Herr Jesus auf. Er zieht das Oberkleid ab. Also man hatte, so war die übliche Art, sich zu kleiden, ein Untergewand. Damit lief man normalerweise zu Hause herum. Und sobald man nach draußen ging, hat man sich gegürtet und das Oberkleid angezogen. Das würde also bei uns entsprechen, dass man einen Kittel, eine Jacke anzieht und nach draußen geht. Der Herr Jesus zieht dieses Oberkleid aus und zieht ein leinenes Tuch an. Und das ist die typische Schürze in der damaligen Kultur. Die Römer nannten das Semikinctium. Das war eben diese spezielle Schürze, die Sklaven trugen bei ihrer Arbeit. Und das ist gewaltig. Vorher steht, dass ihm alles in den Händen lag. Das heißt, er hat Gewalt über alles. Und der Höchste erniedrigt sich auf diese Art und tut einen Sklavendienst an seinen Jüngern. Und dann Vers 5, dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen. Das war also schon während des Essens. Das heißt, der erste Punkt, Kadesh, hat ja schon begonnen. Und wir haben gesehen heute Morgen, das ist eben dieser Abschnitt in all der Sederordnung, der heißt Rochza. Da müssen alle die Hände waschen. Und der Herr Jesus verbindet das mit Füße waschen. Und zwar geht das ja zurück eben auf die Anweisung in 2. Mose im Zusammenhang mit dem Waschbecken, das wir hier auf dem Bild sehen. das Waschbecken vor dem Stiftshüttenzelt. Da mussten sich die Priester täglich Wasser rausnehmen und Hände und Füße waschen, wenn sie ins Heiligtum hineingingen, damit sie nicht sterben, wie es dort heißt. Und eben Hände und Füße. Ich habe bereits erklärt, ein Ritualbad, das mussten die Priester eben nehmen, das war die Grundlage. Aber eben um eine Nachreinigung zu machen, hat man Hände und Füße waschen müssen. Und im Judentum hat man das eben dann übertragen, auch auf die anderen Stämme. Und hat quasi als Sicherung eingebaut, zusätzlich zum Ritualbad soll man eben nachreinigen die Hände, zum Beispiel vor dem Essen. Und dann eben verbindet das der Herr Jesus mit der Fußwaschung. Und das ist also ein klarer Hinweis auf das, was die Priester täglich taten. Und was war die geistliche Bedeutung von dem Waschen von Händen und Füßen bei den Priestern? Nun, das Neue Testament macht klar, alle Erlösten, alle wahren Gläubigen, Wiedergeborenen, sind Priester. Können wir das kurz aufschlagen in 1. Petrus 2. Da wird die Lehre von dem allgemeinen Priestertum, das heißt, alle wahren Gläubigen sind Priester, dargelegt. 1. Petrus 2, Vers 4. Zu welchem kommend, also zu dem Herrn Jesus, zu welchem kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, zu eine heilige Priesterschaft, um Gott darzubringen, geistliche Schlachtopfer, wo Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Also, die Gläubigen sind Priester. Und so wie die Priester eben sich täglich Hände und Füße waschen mussten, drückt das aus, ein Gläubiger muss immer wieder das, was er tut und das, was seinen Wandel anbetrifft, überprüfen. Und dann müssen wir uns immer wieder reinigen, wie das 1. Johannes 1, Vers 9 sagt. Dort wird ein Grundsatz dargelegt, der ist gültig für Ungläubige, wenn sie zur Bekehrung kommen, und der ist gültig für das tägliche Leben des Erlösten. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und hier eine kleine Perle. In der griechischen Sprache wird bei den Tätigkeitswörtern, bei den Verben, immer ausgedrückt, ob die Handlung etwas gesehen wird als etwas, das sich wiederholt oder fortdauernd ist, oder ob es gesehen wird einfach als ein Akt, ein momentaner, punktueller Akt. Und es gibt noch mehr Unterscheidungen. Aber diese zwei Dinge sollte man wissen. Und hier ist es so, wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist jetzt eben ein solcher Durativ, der drückt aus, immer wieder bekennen. Nicht einfach einmal, immer wieder. So wie die Priester Hände und Füße immer wieder waschen mussten. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und das ist auch ein Durativ, dass er uns die Sünden immer wieder vergibt. Und das erlebt man in der Seelsorge, dass jemand sich fragt, ich weiß nicht, ob es jetzt endlich vorbei ist, dass der Herr mir nochmals vergibt. Und dann hilft ihm diese Stelle, dass er uns die Sünden immer wieder vergibt. Also nicht der Moment, wo der Herr einem Gläubigen sagen würde, jetzt reicht's, jetzt geht's nicht mehr. Immer wieder. Und uns reinigt, auch das ein Durativ, und uns immer wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und nicht wahr, das Waschbecken, das wurde ja hergestellt aus Kupfer, aus Legierung, aus Bronze. Und das ist das Metall in der Stiftshütte, das den höchsten Schmelzpunkt hat. Eben höher als die anderen Metalle wie Gold und Silber. Und darum spricht das Kupfer in der Stiftshütte von dem, der den Zorn Gottes und das Gericht Gottes am Kreuz aushalten konnte und darin bestanden hat. Darum ist ja übrigens auch der Altar, der war aus Akazienholz, aber überzogen mit Kupfer, also als Legierung Bronze. Und so spricht der Altar eben von dem Herrn Jesus, der das Gericht Gottes, den Zorn Gottes am Kreuz über unsere Sünden aushalten konnte, erdulden konnte. Und nun, das Waschbecken selber ist auch aus Kupfer und die Symbolik des Kupfers ist Gericht. Und hier geht es eben um Selbstgericht. In 1. Korinther 11, wo der Apostel Paulus das Abendmahl erläutert, da sagt er, wie wichtig es ist, dass man in einem Zustand kommt zum Abendmahl, wo man vorher Sünden im Leben geordnet hat. Ich lese aus 1. Korinther 11, Vers 27. Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt in unwürdiger Weise, und das geschieht eben dann, wenn man Sünden bewusst einfach stehen lässt, in unwürdiger Weise wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Ja, wie kann man das umgehen? Das wird gleich gesagt. Jeder aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Also, man muss sich immer wieder prüfen, stimmt etwas nicht. Und da ist interessant, das Waschbecken wurde, wie gesagt, aus Kupfer hergestellt, aber es wird ausdrücklich gesagt, aus Kupfer von Spiegeln, welche Frauen zur Verfügung gestellt hatten damals. Und diese Verbindung eben von Kupfer und Spiegel ist interessant, denn das Wort Gottes wird ja in Jakobus 1 am Schluss vorgestellt, dass es wie ein Spiegel wirkt. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir plötzlich Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben. Und das soll uns eben dazu führen, dass wir uns selber beurteilen und dann verurteilen. Aber das führt dazu, wenn wir unsere Sünden bekennen, und das ist eben ein Verurteilen vor Gott, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, immer wieder, und uns reinigt, immer wieder, von aller Ungerechtigkeit. Und darum ist es interessant, dass in Vers 28 hier nicht sagt, jeder prüfe sich selbst und Punkt. Nein, und so esse er, nicht so enthalte er sich. Dann kann man mit befreitem Gewissen eben freudig teilnehmen an dem Mahl. Und es wird weiter gesagt, denn wer unwürdig isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Also wir müssen uns selber beurteilen und verurteilen. Das ist eben die Stelle, aufgrund der man von Selbstgericht spricht. Und das Selbstgericht wird eben da symbolisiert durch das Kupfer der Spiegel. Und so kann man sagen, das Waschbecken in der Stiftshütte ist eigentlich ein Bild vom Wort Gottes. Und es ist ja bekannt, in der Stiftshütte, in der Beschreibung in 2. Mose 25 bis 40, da werden ganz genaue Details erläutert. Genaue Maßangaben findet man. Aber beim Waschbecken, im Gegensatz zum Altar davor, der war 5 mal 5 mal 5 Ellen und 3 Ellen hoch, aber beim Waschbecken keine Maßangaben. Und auch das hat etwas zu bedeuten. Welches Maß sollen wir angeben für das Wort Gottes? Es ist unendlich. Man kann 100 Jahre leben und die Bibel jeden Tag studieren und entdeckt immer neue Sachen. Und ein Leben reicht gar nicht. Und so ist eben das Waschbecken ohne Maß. Aber eben, das war die wichtige Grundlage für den Dienst, dass die Priester täglich ins Heilige gehen konnten, um Gott zu dienen. Sie mussten sich vorher reinigen. Das gehört zum ABC des Christenlebens. Und jetzt macht der Herr Jesus das also, dass zu dem Händewaschen, das sowieso bei dem Abschnitt Orza im Seder dazugehörte, auch noch die Füße. Und dann Vers 6. Er kommt nun zu Simon Petrus und der spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Er stellt eine Frage am Sederabend. Und das ist sehr gut so. Ich habe ja bereits erklärt, dass der Sederabend bis heute im Judentum ein ganz wichtiger Frageabend ist. Die Kinder besonders sollen Fragen stellen und der Hausvater beantworten. Und in Johannes 13 und 14 finden wir eben insgesamt 7 Fragen, die die Jünger im Obersaal stellen. Ich gebe ganz kurz die Stellen an. Also hier die erste Frage: Herr, du wäschst mir die Füße. Und der Herr antwortet dann. Jesus antwortete und sprach zu ihm. Und nächster Punkt in Vers 25. Jener aber, sich an die Brust Jesu lehnend, spricht zu ihm: Herr, wer ist es? Hier wird gefragt, wer ist der Verräter, der schließlich das Lamm Gottes verraten wird? Und dann in Vers 36, Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wohin gehst du? Der Herr machte klar, dass er aus dieser Welt geht, aber dieser Weg sollte gehen über sein Sterben als Lamm Gottes auf Golgatha. Wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dahin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Und da kommt die nächste Frage, Vers 37. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Und Kapitel 14, Vers 5. Nachdem der Herr Jesus gesagt hat, dass er in den Himmel gehen wird, um dort eine Stätte für die Jünger bereit zu machen. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Das ist die Frage. Wie können wir den Weg in die Herrlichkeit wissen? Und da ist natürlich das Thema vom Passahlamm ganz wichtig. Denn dieser Weg geht nur über Jesus Christus. Darum kommt dann die Antwort, Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und der Jesus spricht so oft vom Vater, dass dann in Vers 8 Philippus zu ihm spricht: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du: Zeige uns den Vater? Und dann weiter in Vers 22. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm: Herr, was ist geschehen, dass du dich selbst uns offenbaren willst und nicht der Welt? Ja, aber wir kommen dann auf all diese Fragen noch einmal zurück. Das war einfach so quasi in Eile. Jetzt gehen wir zurück zu Vers 6. Petrus stellt also die Frage: Herr, du wäschst mir die Füße. Und der Jesus sagt in Vers 7, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Das haben die Jünger durch die ganzen 3 Jahre hindurch ständig erlebt, dass sie Dinge nicht verstanden haben, aber später wurde es klar. Ich möchte auf ein Beispiel hinweisen in Johannes 2. Der Jesus war mit den Jüngern im Tempel in Jerusalem. Und den Führern hat der Herr Jesus gesagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da stellt er sich eben vor als das Heiligtum Gottes, so wie der Messias in Jesaja 8, Vers 14 angekündigt ist. Er wird zum Heiligtum sein und auch zum Stein des Anstoßes. Aber sie haben das falsch verstanden. Sie meinten, er würde den zweiten Tempel wieder aufbauen in 3 Tagen. Johannes 2, Vers 20, da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Und dann erklärt Johannes, dass da ein Missverständnis vorlag. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Also die Jünger haben auch damals nicht verstanden, was das zu bedeuten habe. Aber im Gegensatz zu den feindlichen Führern, die sagten, 46 Jahre ist da gebaut worden und du willst. Und ihnen wurde nicht klar, was er gemeint hat. Sie hätten bei diesem Missverständnis um Wörter, was ist gemeint mit Tempel, hätten sie einfach nachfragen müssen. Das ist ja wichtig, wenn es beim Sprechen miteinander Missverständnisse gibt, dann muss man zurückfragen, was meinst du damit? Und dann kann man erklären, aha, so. Aber wenn man jemanden nicht liebt, dann ist man froh, wenn man sofort etwas hört, was irgendwie nicht passt. Das geht nicht auf. Das stimmt nicht. Aber hätte man zurückgefragt, dann würde man verstehen, aha, stimmt schon. Aber die sagen, ja, 46 Jahre und das geht gar nicht. Sie fragen nicht zurück. Die Jünger, von denen wird auch nicht gesagt, dass sie dann gefragt haben, aber sie haben das einfach stehen lassen. Und 3 Jahre später haben sie es dann verstanden. Und so geht das, man achte beim Lesen der Evangelien eben auf diese Orte, wo die Jünger etwas nicht verstehen, aber später verstehen sie es. Und da sagt der Herr Jesus, jetzt verstehst du das nicht, aber später wirst du es verstehen. Also hier haben wir ja im Obersaal den Herrn Jesus, der eben auch der Lehrer ist. Und jetzt macht er Anschauungsunterricht. Mit einer gleichnishaften Handlung will er eine ganz wichtige geistliche Wahrheit den Jüngern beibringen. Wir haben ja gelesen, schon in Vers 13, da sagt der Herr, ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt es zu Recht, denn ich bin es. Der Herr Jesus war ihr Lehrer, sie die Jünger, und er war der Herr. Allerdings, der Herr dreht das dann um in der Reihenfolge. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit, wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Also, er ist der Lehrer. Aber wichtig, er ist der Herr und der Lehrer. Nicht wahr? Es gibt viele Lehrer und die haben keine Autorität. Und dann geht das nicht so gut mit dem Lehren, mit dem Lernen. Es ist wichtig, ein Lehrer muss Autorität haben und eben weitergeben können. Und der Herr ist eben nicht der Lehrer und Herr, wie die Jünger ihn nannten, sondern er ist der Herr und der Lehrer. Und was für ein Lehrer! Man könnte über Johannes 13 bis 17 auch den Titel schreiben, Hiob 36, Vers 22. Schlagen wir mal auf. Ein Wort von Elihu, dem vierten und wirklich weisen Freund von Hiob. 36, 22, da sagt er über Gott, siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Ganz grandios. Gott ist mächtig und er ist auch Lehrer, Herr und Lehrer. Aber Elihu sagt, wer ist ein Lehrer wie er? Und tatsächlich, Hiob hat das auch erlebt. In Kapitel 38 und 39 hat er eine Erscheinung Gottes und Gott lehrt ihn mit Hilfe des Anschauungsunterrichtes der gesamten Natur, der Erde und des Kosmos und der Biologie, sodass Hiob am Schluss zur Buße kommt und zur Wiederherstellung. Und hier sehen wir nun auch, wer ist ein Lehrer wie er? Und der Herr Jesus nimmt also hier eine Beispielhandlung, um die Jünger zu unterrichten, aber nicht in der Meinung, die Schüler verstehen sofort alles. Die müssen zuerst mal etwas hören, da muss man darüber nachdenken und nachdenken. Und oft ist es eben viel später, dass plötzlich es wie Klick macht im Kopf. Und es ist klar. Ja. Und der Herr wusste, dass die Jünger nicht einfach alles begreifen. Er hat ihnen ja auch gesagt, später dann in Kapitel 16, Vers 12, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Es war noch viel Unterrichtsstoff, aber im Moment reicht es. Und jetzt diese ganz wichtige Anschauungslektion. Nun, also die Frage, warum wäschst du mir die Füße? Der Herr sagt, du verstehst das nicht, aber später wirst du das verstehen. Und dann Vers 8, die Reaktion von Petrus, niemals sollst du mir die Füße waschen. Der Ausdruck ist sehr stark, die alte Elberfelder und auch die CSV erklärt in der Fußnote wörtlich in Ewigkeit nicht. Also das geht gar nie, in Ewigkeit nie, dass du mir die Füße wäschst. Und dann sagt der Herr Jesus, wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil mit mir. Was heißt das? Er sagt nicht, kein Teil an mir. Denn Petrus war bereits ein Erlöster und hatte Anteil an dem Herrn Jesus. Aber er sagt, kein Teil mit mir. Das heißt, du hast nicht Gemeinschaft mit mir. Also, es ist nötig, ich muss dir die Füße waschen, damit du Gemeinschaft hast mit mir. Und das war ja der Punkt. Warum mussten die Priester in der Stiftshütte Füße und Hände waschen? Damit sie eben ins Heiligtum hineingehen konnten, um dort innige Gemeinschaft mit Gott zu haben. Beim siebenarmigen Leuchter, beim Schaubrottisch, beim Räucheraltar und so weiter und so fort. Also kein Teil mit mir. Es geht um die praktische Gemeinschaft mit dem Herrn. Und so ist das. Wenn Sünde in unser Leben kommt als Gläubige, dann wird dadurch wie eine Barriere eingeschoben zwischen uns und dem Herrn. Es ist in einer Familie genau so. Man kann das mit kleinen Kindern eben sehr gut lernen, auch als Anschauungsunterricht. Familie als Anschauungsunterricht. Wenn Kinder irgendwie nicht gehorsam sind und da gibt es so eine Situation, dass zwischen dem Kind und den Eltern die Freude nicht mehr da ist. Es ist etwas, was trennt. Die hören nicht auf, die Kinder zu sein. Also, wir haben die Kinder einmal bekommen und seither können wir das nicht mehr rückgängig machen. Das geht gar nicht. Also, einmal entstanden als Kinder und das bleibt für immer. Aber die Gemeinschaft, die kann eben getrübt werden, unterbrochen werden. Und erst wenn die Sache wieder geordnet wird, dann ist die Freude wieder da. Und es gibt manchmal Kinder, die haben den Eindruck, dass etwas wirklich nicht gut war. Und dann sagen sie, Papa, können wir miteinander ein Spiel machen? Und wir denken, ja, jetzt kann man einfach so tun, wie alles in Ordnung ist. Und sagen, das ist wirklich nicht angebracht. Also zuerst wollen wir doch diese Sache klären. Und so ist es eben wichtig, der Herr sagt, ich muss deine Füße waschen, sonst hast du kein Teil mit mir. Eben diese praktische Gemeinschaft. Und jetzt wird schon klar, dass diese Fußwaschung ein Gleichnis ist für etwas Geistliches. Und es geht nicht einfach um den Service in der damaligen Kultur, dass man, wenn man auf Besuch kam, dass zuerst die Füße gewaschen wurden. Es geht hier um mehr, um Anschauungsunterricht. Und wenn wir uns noch daran erinnern, gestern Abend habe ich die Struktur aufgezeigt, der Kapitel 13 und 14 und dann 15 und 16. Wir haben gesehen, wie das schön parallel geht in drei Abschnitten. Ja? Also zuerst Gleichnis, Fußwaschung. Dann der Feind, Judas. Und drittens, der Herr geht weg. Und das ist Kapitel 13 und 14. Und dann Kapitel 15 und 16, zuerst Gleichnis, der Weinstock. Und dann der Feind, die Welt. Und drittens, der Herr geht weg. Und jetzt sehen wir, also in der Struktur, wie der Heilige Geist das Johannesevangelium inspiriert hat, ist es so, dass die Fußwaschung als Gleichnis parallel geht mit dem Gleichnis vom Weinstock. Das sind beides Gleichnisse. Und es geht also um das Geistliche, das hier ausgedrückt wird. Und dann sagt Petrus, und das ist typisch, wenn es in eine Richtung nicht geht, dann plötzlich ins andere Extrem. Er sagt, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Das heißt eben, ein ganzes Ritualbad. Ich zeige hier ein Bild von einem Ritualbad vor 2000 Jahren. Man hat dies ausgegraben bei der Südmauer des einstigen Tempels. Und dieses Ritualbad war gerade bei dem Haupteingang zum Tempel, zur sogenannten schönen Pforte, wie es in Apostelgeschichte 3 genannt wird. Und da gab es neben dieser gigantischen Treppe von 64 Meter Breite, wo das Volk jeweils zum Tempel kam, gab es ein Haus, ein öffentliches Ritualbadhaus. Und da ist dieses Ritualbad drin. Und bevor man eben in den Tempel gehen konnte, musste man als Jude ein Ganzbad nehmen, ein Ritualbad. Wie das in 3. Mose 15 ausführlich beschrieben ist und übrigens auch 4. Mose 19 im Zusammenhang mit der roten jungen Kuh. Und diese Waschung war quasi die Basis auch für die Teilnahme am Passafest. Und der Herr Jesus sagt hier in Vers 10, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein. Also, jetzt braucht es nicht nochmals ein Ritualbad, sondern es reicht, die Füße und die Hände haben sie sowieso bei Rochza noch gewaschen. Und jetzt, was ist die Bedeutung von diesem Ritualbad? Das wird uns im Neuen Testament auch erklärt. Schlagen wir auf Titus 3. Ja, da beschreibt der Apostel Paulus das alte Leben in Vers 3. Denn einst waren auch wir unverständig. Das sind sieben Dinge, die er aufzählt. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Sieben Punkte. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, aber im Positiven wie im Negativen. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien. Das ist das göttliche Aber, das zur Bekehrung führt. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns. Nicht auf der Grundlage von Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade, also gerechtfertigt durch seine Gnade, erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Hier wird von der Waschung der Wiedergeburt gesprochen. Und das ist natürlich direkt im Zusammenhang zu sehen mit Johannes 3. In diesem nächtlichen Gespräch mit Nikodemus sagt der Herr Jesus, wenn jemand nicht wiedergeboren wird, aus Wasser und Geist, ja, so geht es nicht, dass er in das Reich Gottes kommt und das Reich Gottes sieht. Und hier haben wir die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Wasser und Geist. Und diese Waschung der Wiedergeburt, das ist eben nicht die Taufe, sondern die Taufe muss ja geschehen nach der Wiedergeburt, sondern die Waschung der Wiedergeburt, das ist die Waschung, die geschieht durch das Wort Gottes. Die Bibel wird verglichen mit einem Wasserbad. Wir können das auch noch nachlesen in Epheser 5, wo der Apostel Paulus über die Gemeinde spricht, die von Christus geliebt worden ist. Und zwar so, Epheser 5, 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort. Die Waschung mit Wasser durch das Wort. Hier wird klar gemacht, dass das Bad, das Wasser des Ritualbades ist ein Bild des Wortes Gottes, das uns eben die Sünden aufdeckt. Der Mensch kommt hin zur Reue über seine Sünden, bekennt sie und dadurch erfährt er Reinigung und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und so ist also klar, die Waschung der Wiedergeburt, das ist die Basis. So wird ein Mensch gerettet. Aber wenn er gerettet ist, dann braucht er immer wieder die Fußwaschung. Und darum sagt der Herr Jesus in Vers 10, wer gebadet ist, hat nicht mehr nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und er sagt, und ihr seid rein. Aber nicht alle. Einer aus diesen Zwölfen war nicht wiedergeboren. Das war der Judas. Und ihn nennt der Jesus in Johannes 17 den Sohn des Verderbens. Wir können das kurz aufschlagen. Im Gebet an den Vater, Johannes 17, Vers 12. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Also er sagt ganz klar in Bezug auf die Elf, keiner von ihnen ist verloren gegangen, aber der Sohn des Verderbens, er ist verloren gegangen. Und es wird dann erklärt, Vers 11, denn er kannte den, der ihn überliefern würde, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Und jetzt, wo wir das so genau durchstudiert haben miteinander, wird dann eben auch klar werden, was die genaue Bedeutung ist von dem Gleichnis vom Weinstock. Dort erklärt der Herr Jesus den 11 Jüngern, ohne Judas, ihr seid die Reben. Und er sagt, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ah, wieder Reinigung durch das Wort. Und er sagt eben, dass sie Frucht bringen sollen und so weiter. Und plötzlich wird es unpersönlich. Ich nehme das einfach vorweg, dann werden wir in Kapitel 15 das ganz genau anschauen. Und dann sagt er, wenn jemand eben keine Frucht bringt, Johannes 15, das können wir kurz aufschlagen. Also er sagt in Vers 3, ihr seid schon rein. Er spricht direkt zu den Jüngern. Und er sagt in Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und dann sagt er in Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer. Und sie verbrennen. Er sagt nicht, ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt, werdet ihr hinausgeworfen werden und verbrannt werden. Das sagt er nicht. Er sagt, wenn jemand, und das bezieht sich auf Judas. Also genau wie wir die 11 haben, die schon rein sind und weitere Reinigung brauchen, aber einer ist es nicht. So haben wir hier die 11, die sind rein, das sind Reben, die Frucht bringen, aber wenn jemand eben nicht Frucht bringt, das ist ein Hinweis auf Judas. Die gehen dann verloren. Sondern man muss ganz klar sehen, was gemeint ist. Und jetzt sieht man auch, dass das eben nicht Spiele, Parallelen und so weiter. Sondern das hilft uns, Dinge deuten, weil ein Schriftwort das andere Schriftwort deutet. Ja, aber da fahren wir dann weiter heute Abend.